Kampf gegen Regierungskritiker und die politische Opposition. Deutschland bezahlt das US-Militär, die Politik stimmt zu. Pfizer geht, Verfahren gegen Ursula von der Leyen eingestellt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Regierungskritiker und die politische Opposition haben mit immer heftigeren Repressionen zu kämpfen. Wir zeigen Ihnen die aktuellsten Beispiele, unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Nach der Hausdurchsuchung bei dem Regierungskritiker und Journalisten Norbert Bolz herrscht in der deutschen Medienlandschaft Aufruhr. In den sozialen Medien fragen sich zahlreiche Nutzer, inwieweit die satirische Verwendung der Floskel Deutschland erwache, eine Strafbarkeit begründen könne. Sogar die weit links stehende Taz äußerte sich verwundert über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. In einem Artikel äußerte das Blatt wörtlich, Zitat, die Taz fragt sich, warum die Staatsanwaltschaft nicht schon 1998 bei der Taz geklingelt hat, als wir titelten Deutschland erwache. Mit dieser Meinung steht die Zeitung nicht allein. Der Rechtsanwalt Markus Heinz ist sich sicher, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird und hat nun deshalb sogar Anzeige erstattet. Gegenüber auf 1 sagte er.
Ja, in dem Fall werfe ich vor allem der Staatsanwaltschaft Berlin vor, dass er einfach das Recht völlig unterschiedlich anwendet, je nachdem, wie es ihr gerade in den Kram passt, nämlich aus politischen Gründen. Ich habe gegen den Bernd Kramer, das ist ein SZ-Redakteur, meine Strafanzeige erstattet, weil er, Zitat, Sieg Heil, liebe CDU, geschrieben hat, auch in einem Kontext, der vielleicht jetzt ein bisschen kritisch, satirisch gemeint war wohl. Und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das ist ersichtlich nicht strafbar, weil es eben eine Distanzierung von der NS-Zeit enthält. Und das ist für den 86a immer relevant in unserem Strafgesetzbuch. Und beim Norbert Bolz hat man jetzt also die gleiche Staatsanwaltschaft, wenn auch ein anderer Staatsanwalt, eine Hausdurchsuchung angeordnet. Und auch er setzt sich ja hier kritisch, satirisch mit einem Artikel der Taz auseinander. Und was ich der Staatsanwaltschaft Berlin vor allem vorwerfe, deswegen bin ich auch gegen die vorgegangen und nicht jetzt bisher noch gegen den Richter, dass sie einfach das Recht unterschiedlich anwenden, je nachdem, wie es gerade in das politische Weltbild passt.
Wie die Meinungsfreiheit im Netz wiederhergestellt werden könnte, das sehen Sie später in dieser Sendung im Interview des Tages. Ob die satirische Aussage von Norbert Bolz strafbar ist, werden nun Gerichte entscheiden. Doch alleine eine Hausdurchsuchung selbst stellt mit dem damit verbundenen Stigma bereits eine Form der Strafe dar. Und das ohne jede Verurteilung. Doch diese Wirkung könnte vom System durchaus beabsichtigt sein, wie sogar der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, bereits im Juni angedeutet hatte.
Sie sind ein klares Signal, sind eine klare Ansage. Sie sind für die Öffentlichkeit ein klares Signal nach dem Motto, sowas macht man nicht. Und an den Typen oder die Typin, die man da erwischt, der klare Hinweis, du wirst erwischt.
Doch auch gegen die politische Opposition wird immer rigoroser vorgegangen. Der Skandal um die Spionagevorwürfe des Thüringer SPD-Innenministers Georg Mayer gegen die AfD zieht immer weitere Kreise. Am Donnerstag hat AfD-Fraktionschef Björn Höcke Strafanzeige gegen Mayer gestellt. Die Anschuldigungen seien unhaltbar, ehrenrührig und ein Angriff auf das parlamentarische Fragerecht, heißt es in einer Erklärung der Landtagsfraktion. Höcke wirft Mayer vor, die Grenze zwischen politischem Streit und Verleumdung überschritten zu haben. Wörtlich heißt es in der Mitteilung, Mayer hätte im Rahmen seiner Amtskompetenz jede sicherheitsrelevante Antwort verweigern können, hat es aber nicht getan. Doch nicht nur die Strafanzeige bringt Georg Mayer ins Bedrängnis, auch die Substanz seiner Anschuldigungen gegen die AfD bricht zunehmend in sich zusammen. Recherchen von auf 1 legen nahe, die angeblichen AfD-Anfragen, die für Spionagezwecke geeignet sein sollen, könnten überhaupt nicht existieren. Dabei geht es genau um die eben erwähnten sicherheitsrelevanten Antworten. Anfragen, die die Sicherheit des Landes betreffen, müssen von der Regierung nicht öffentlich beantwortet werden. Solche Informationen können den Abgeordneten verweigert oder auch nur in einem Geheimschutzraum mitgeteilt werden, ohne Notizen, ohne Kopien. Doch wie häufig das tatsächlich geschah, weiß das Innenministerium in Erfurt offenbar selbst nicht. Ein Sprecher räumte gegenüber auf 1 ein, eine Auswertung sicherheitsrelevanter Anfragen könnte das Ministerium nicht liefern, denn, Zitat, personell ist das nicht zu leisten. Zugleich verwies das Ministerium auf die Verwaltung des Landtages, doch auch dort Fehlanzeige. Eine Sprecherin erklärte, im Landtag wird keine thematische Statistik zu parlamentarischen Anfragen und deren Beantwortung geführt. Für Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens wirft das gravierende Fragen auf. Er sagt, wie konnte Georg Mayer schwerste Anschuldigungen gegen die Opposition erheben, wenn sein eigenes Ministerium offenbar keinerlei Zahlen liefern kann? Immer mehr EU-Staaten fordern eine Einschränkung sozialer Medien für Jugendliche, zuletzt etwa Frankreich, Spanien, Österreich und Deutschland. Nun hat der EU-Rat nach seiner Sitzung am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung verabschiedet. Wörtlich heißt es darin, der Europäische Rat betont, wie wichtig der Schutz von Minderjährigen ist, auch im Rahmen eines digitalen Volljährigkeitsalters für den Zugang zu sozialen Medien. Während der Schritt offiziell als Maßnahme zum Jugendschutz bezeichnet wird, sprechen Kritiker von Zensuren vom Ende der Anonymität im Netz. Die EU-Kommission hat bereits eine technische Lösung vorbereitet. Die Altersverifizierung soll künftig über eine eigens entwickelte App erfolgen. Als erstes EU-Land wird Griechenland diese App einsetzen. Dort gilt ab Ende Oktober ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Österreichs Mainstream-Medien schlagen Alarm und das lautstark. Wegen wegbrechender Werbeeinnahmen und steigender Kosten stehen viele Redaktionen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Seit Jahresbeginn wurden über 300 Stellen gestrichen. Rund 1000 Journalisten sind derzeit beim Arbeitsamt gemeldet. Am Donnerstag lud die Gewerkschaft GPA mit dem Presseclub Concordia zu einer Pressekonferenz und sie griffen zu dramatischen Worten. Zitat, ja, wir sind am Untergang, wir funken SOS. Die Forderungen, mehr Förderungen, eine höhere Digitalsteuer und raschere Staatshilfen, besonders auffällig, in den vergangenen Tagen berichteten ausgerechnet Boulevardmedien wie Heute oder OE24 ausführlich über die Krise. Also jene Blätter, die besonders stark von öffentlichen Inseraten abhängig sind. Beobachter sehen darin eine gezielte Kampagne, um Druck auf die Regierung auszuüben, nachdem diese ihre Werbeausgaben um 80% reduziert hat. Auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer kommentiert, diese Kampagne entlarvt ungewollt, wie abhängig Systemmedien von Regierungs- und Steuergeldern sind. Von journalistischer Unabhängigkeit könne angesichts dessen keine Rede sein. Anders Auf1. Unser Sender wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Das erst ermöglicht wirklich unabhängige Berichterstattung. Um Ihnen auch künftig freie Informationen bieten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Bis heute gibt es Vorwürfe gegen die Bundestagswahl. Die Abstimmung sei von Unregelmäßigkeiten überschattet gewesen und Friedrich Merz hätte bei einer ordnungsgemäßen Auszählung keine Kanzlermehrheit erreicht. Doch auch auf kommunaler Ebene reißen die Zweifel nicht ab. Nach der jüngsten Bürgermeisterwahl im brandenburgischen Bad Freienwalde werden erneut Manipulationsvorwürfe laut. Am heutigen Freitag wollte der unterlegene Kandidat Frank Vettel nach eigenen Angaben Beweise für Wahlfälschungen vorlegen. Welche Hinweise es genau gibt und wie die Behörden reagieren, berichtet Martin Müller-Mertens direkt aus Bad Freienwalde.
Es war ein Wechselbad der Gefühle am Wahlabend hier in Bad Freienwalde. Denn eigentlich lag Frank Vettel, der parteilose Bürgermeisterkandidat, mit 54% in Führung im Kampf ums Rennen um das Rathaus hier direkt hinter mir. Am Ende triumphierte jedoch die von der Stadtverwaltung, kann man sagen, unterstützte Ulrike Heidemann von der CDU. Mittlerweile ist klar, es gibt den Verdacht der Unregelmäßigkeiten. Zum einen wurden hunderte Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Wie viele genau, das weiß niemand. Offiziell heißt es 400, aber Lars Günther, der Stadtvorsitzende der AfD, die Vettel unterstützt hat, sagte, ich weiß bis heute nicht, wie viele Wahlzettel wirklich doppelt verschickt worden sind. Zum Zweiten gibt es Hinweise, dass in den Alten- und Pflegeheimen der Stadt den Bewohnern, wie es so schön heißt, die Hand geführt wurde. Das sind Äußerungen von Bewohnern gegenüber dem Kandidaten Vettel. Allerdings konkrete Beweise liegen nicht vor. Richtig ist aber auch, verschiedene Bürgermeisterkandidaten hier in Brandenburg haben in den letzten Wochen solche Verdachtsmomente geäußert. Unter anderem auch die Kandidatin der AfD in Oranienburg. Und es kommt noch etwas weiteres hinzu, nämlich die Personalie der Leiterin der gesamten Wahl. Denn sie soll die Nichte des Bürgermeisters und eine sehr gute Freundin der nun Wahlsiegerin Ulrike Heidemann sein. Außerdem erfuhr auf 1, dass sie erst Anfang des Jahres angeblich ohne die entsprechende Qualifikation zu haben in einer Gehaltsstufe hochgestuft wurde. Und noch eine weitere Angelegenheit ist zumindest verdächtig. Und das sind diese Zettel, die in zumindest einem Wahllokal der Stadt ausgehangen haben. Sie zeigen die angeblich ungültigen, weil doppelt verschickten Wahlzettel. Und man kann sich fragen, weshalb wurden Briefwahlunterlagen eigentlich durchnummeriert und ist das Wahlgeheimnis noch beachtet, wenn man die Wahlzettel, die Briefwahlzettel zuordnen kann. Die AfD und auch der parteilose Bürgermeisterkandidat Vettel fordert nun eine Wiederholung der Wahl und sie haben sich sogar an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt-Oder gewandt. Sie wollen, dass die Behörden die Wahlzettel sichern und dass es eine Schriftuntersuchung gibt, um sicherzustellen, dass diese Wahl tatsächlich geheim und gleich gelaufen ist.
Bundesweite Empörung, denn im Fall eines Zahlungsstopps aus den USA will die deutsche Bundesregierung die Gehälter von zivilen Angehörigen der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz übernehmen. Kritiker sehen darin eine bewusste Unterwerfungsgeste. Die örtliche Politik sieht das anders. Gegenüber auf 1 wies die SPD-Fraktion im Mainzer Landtag darauf hin, dass ein möglicher US-Zahlungsstopp immerhin 6.300 Arbeitsplätze betreffen würde. Daher sehen die Sozialisten die Gehaltsgarantie als, Zitat, starkes und gutes Signal. Auch die lokale FDP-Fraktion begrüßte die Ankündigung gegenüber unserem Sender. Demnach würden die USA die Gelder nach Ende der Haushaltssperre wieder zurückzahlen. In der Antwort heißt es wörtlich, eine dauerhafte Belastung für den Bundeshaushalt entsteht also nicht. Auch die AfD-Fraktion befürwortet die Gehaltsfortzahlungen an US-Zivilisten durch die deutsche Regierung. Die Betroffenen seien demnach Teil des regionalen Wirtschaftskreislaufs. Allerdings betont die AfD, Zitat, jeder Euro muss vollständig von den USA erstattet werden. Auch die Freien Wähler halten die Maßnahme für notwendig. Sie weisen jedoch gegenüber unserer Redaktion darauf hin, dass es ein rücksichtsloses Vorgehen der USA sei, Haushaltsstreitigkeiten auf dem Rücken von Schwächeren auszutragen. Zitat, diese Art hat in den USA ja leider Tradition. Im Skandal um die geheimen Impfstoffdeals der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das Verfahren nun endgültig eingestellt. Nach 3 Jahren juristischer Auseinandersetzung entschied der oberste Gerichtshof Belgiens, dass die Strafanzeige unzulässig sei. Geklagt hatten der ehemalige EU-Lobbyist Frédéric Baldan sowie rund 1000 weitere Personen, unterstützt auch von Ungarn und Polen. Der Vorwurf lautete auf Amtsmissbrauch, Beweismittelvernichtung und Korruption. Von der Leyen hatte während der Corona-Zeit im Geheimen per SMS einen Pfizer-Vertrag im Wert von 35 Milliarden Euro abgeschlossen. Das entspricht 10 Impfdosen pro EU-Bürger. Das offizielle Beschaffungsgremium der EU wurde nicht einbezogen. Transparenz gab es keine. Schon im Januar hatte das Gericht die Klage abgewiesen. Nach der Berufung ist das Verfahren nun endgültig vom Tisch. Von der Leyen und die EU-Kommission weigern sich weiterhin, die brisanten Textnachrichten offenzulegen. Bereits im August stellte die Behörde klar, die Kommunikation bleibt geheim. In Europa werden immer deutlicher Kriegsvorbereitungen getroffen, anders in Ungarn. Am Donnerstag fand in Budapest eine massenhaft besuchte Friedensdemonstration statt. Auf 1 Ungarn-Korrespondent Jan Meinker berichtet dazu direkt vor Ort.
Das war eine ganz imposante Veranstaltung wieder. Die Organisatoren sprechen davon, dass es der größte Friedensmarsch aller Zeiten gewesen sein könnte oder war. Es ist der 11. gewesen. Das fing ja 2012 an, damals als die EU Ungarn massiv unter Druck gesetzt hatte. Und jetzt ist es schon der 11. und hat auch sehr viele Gründe. Also jetzt geht es also auch es geht um die Innenpolitik. Also wir haben jetzt im nächsten Jahr April haben wir Wahlen. Und dann natürlich durch die Kriegspolitik der EU hat ja so ein Friedensmarsch jetzt auch eine ganz große Bedeutung gewonnen. Also
Laut Meinker werde
davon gesprochen, dass das einige 100.000 waren, also deutlich, deutlich mehr als das, was diese TISA, die Oppositionspartei dort hatte auf dem Heldenplatz. Da spricht man von einigen 10.000. Also das war, was man Peters war, mindestens doppelt so groß. Also wenn jetzt ja die Tagesschau und die anderen Propagandamedien sagen, ja, einige 10.000 trafen sich dort und dort, das ist Quatsch. Also da versuchen sie also auf eine Ebene zu rücken. Es war ein deutlicher Unterschied zu sehen, optisch zwischen den beiden Veranstaltungen.
Warum auch Deutsche zur Friedensdemo in Ungarn reisten, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Jan Meinker unter www.auf1.tv. Und damit kommen wir zum heutigen Interview des Tages. Die Hausdurchsuchung bei dem bekannten Regierungskritiker und Weltkolumnisten Norbert Bolz zieht weite Kreise und sorgt sogar für Kritik aus den Reihen des Systems. Das strikte Vorgehen der Justiz angesichts einer offensichtlich ironischen Verwendung eines NS-Begriffs geht sogar manchen Grünen zu weit. Der Rechtsanwalt Markus Heinz stuft die Handlungsweise der Staatsanwaltschaft sogar als strafbar ein und hat Strafanzeige erstattet. Auf Heinz hat mit ihm über die Hintergründe gesprochen. Herr Heinz, Sie haben im Fall Bolz gerade Strafanzeige gegen die für die Hausdurchsuchung verantwortliche Staatsanwaltschaft gestellt. Was genau werfen Sie denn den Beamten vor?
Ja, in dem Fall werfe ich vor allem der Staatsanwaltschaft Berlin vor, dass sie einfach das Recht völlig unterschiedlich anwendet, je nachdem, wie es ihr gerade in den Kram passt, nämlich aus politischen Gründen. Ich habe gegen den Bernd Kramer, das ist ein SZ-Redakteur, meine Strafanzeige erstattet, weil er, Zitat, Sieg Heil, liebe CDU, geschrieben hat. Auch in einem Kontext, der vielleicht jetzt ein bisschen kritisch, satirisch gemeint war wohl. Und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das ist ersichtlich nicht strafbar, weil es eben eine Distanzierung von der NS-Zeit enthält. Und das ist für den 86a immer relevant in unserem Strafgesetzbuch. Und beim Norbert Bolz hat man jetzt, also die gleiche Staatsanwaltschaft, wenn auch ein anderer Staatsanwalt, eine Hausdurchsuchung angeordnet. Und auch er setzt sich ja hier kritisch, satirisch mit einem Artikel der Taz auseinander. Und was ich der Staatsanwaltschaft Berlin vor allem vorwerfe, deswegen bin ich auch gegen die vorgegangen und nicht jetzt bisher noch gegen den Richter, dass sie einfach das Recht unterschiedlich anwenden, je nachdem, wie es gerade in das politische Weltbild passt.
Man misst mit zweierlei Maß. Angezeigt wurde ja Bolz durch die Meldestelle Hesse gegen Hetze. Hetze gegen Hesse, Verzeihung. Planen Sie auch in dieser Hinsicht rechtliche Schritte?
Nein, plane ich nicht konkret, weil das relativ wenig Sinn macht. Ich meine, das sind Meldeportale, wo dann die Polizei etwas prüft, das sie vermeintlich für strafbar hält. Aber gerade bei diesen Paragraphen ist die Auslegung juristisch eigentlich relativ schwierig. Also wir müssen eher an diese Meldeportale ran, dass die in dieser Form nicht mehr existieren. Aber es macht jetzt wenig Sinn gegen die Polizisten, die das einfach so nicht gelernt haben, das auszulegen, vorzugehen. Es ist auch so, dass viele Juristen das nicht verstehen. Also man kann das dann zwar lernen als Jurist in diesen Paragraphen, in diesen politischen, aber auch das erfordert sehr viel Übung. Wir lernen das alle mal im Studium, dann macht man es manchmal 10, 20 Jahre nicht mehr. Also die Meldestellen, die müssen wir grundsätzlich angehen, aber jetzt nicht im Sinne von, dass hier jemand etwas gemeldet hat, weil das zunächst mal ist ja nicht strafbar.
Wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten dieser beiden Strafanzeigen ein?
Ja, üblicherweise ist es so, wenn man Oppositionelle verteidigt, ist es relativ schwierig. Wenn man gegen Personen aus dem Mainstream vorgeht, werden die Strafanzeigen eigentlich fast immer eingestellt. Also wir hatten, da gab es dann auch mal eine Einstellung, aber das war dann zumindest eine. Das ist das Problem, die Staatsanwaltschaften, in dem Moment, wo es gegen Oppositionelle geht, werden die sehr, sehr hart, dann ermitteln sie, dann lassen sich alles einfallen, warum es strafbar sein könnte. Und in dem Moment, wo es gegen das System geht oder gegen, ja, Günstlinge des Systems, dann ist die Staatsanwaltschaft auf einmal sehr objektiv und verteidigt praktisch den Ja, den, der irgendwann Post gemacht hat. Und das ist halt das Problem. Also sie argumentieren immer vom Ergebnis her. Wir wollen dieses Ergebnis haben und deswegen argumentieren wir uns das jetzt juristisch mit diesen Gummiparagraphen her. Und deswegen sind die Erfolgsaussichten bei solchen Strafanzeigen meistens sehr gering, weil es einfach politisch abhängige Staatsanwaltschaften sind, die das Ergebnis sich dann argumentieren, das sie vorher haben wollen. Aber so macht man keine Justiz. Also nicht in der Juristerei, kein sauber angewandtes Recht.
Nun erfährt Norbert Bolz in diesem Fall eine enorme Solidarität, auch aus den Reihen des Systems. Selbst von Ricarda Lang kommt Kritik an der Justiz. Sind die Meinungswächter dieses Mal zu weit gegangen?
Die gehen ständig zu weit, das ist auch bekannt, weil Ricarda Lang hat es mich auch nie überrascht. Die sagt sehr viele vernünftige Sachen, auch gerade im letzten Jahr, also jetzt von meinem Weltbild aus, sie hat sicherlich ein anderes. Das ist so, dass es diesmal wirklich sehr weit ging, aber solche Dinge passieren ständig. Sie passieren nur meistens mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn man sagt, es ging zu weit, weil es dieses Mal jemanden getroffen hat, der sehr prominent war, das hatten wir so vielleicht noch nicht, ja. Aber es sollte natürlich auch die gleiche Empörung sein, wenn es einen Normalbürger betrifft, der eben nicht diese mediale Reichweite und mediale Bekanntheit hat. Aber klar, dieser Fall ist schon, was die Reichweite angeht, Novum. Und es ist auch so, dass sehr, sehr viele aus vielen verschiedenen gesellschaftlichen Spektren jetzt hier sagen, dass das wesentlich zu weit geht.
Sind Ihnen noch andere Fälle bekannt, in denen wegen einer offensichtlich satirischen Verwendung von NS-Parolen es zu Strafverfahren gekommen ist?
Ja, wir haben da mehrere Fälle. Es ist natürlich, meistens sind es nicht unbedingt bekannte Bürger, aber dass kritische Fragen verfolgt werden, dass einfache Zitate verfolgt werden, also warum ist da das strafbar und das nicht, das haben wir durchaus. Was häufiger, sagen wir mehrere Fälle im Jahr, nur die kommen halt vor allem nicht so oft an die Öffentlichkeit und deswegen kriegt man das nicht mit und die Staatsanwaltschaften können ganz oft machen, was sie da wollen. Und in dem Moment, wo es halt öffentlich bekannte Personen sind, dann funktioniert das nicht mehr, weil man dann eine Gegenöffentlichkeit hinbekommt, die dann auch wirklich dazu führt, dass sich vielleicht auch mittel- und langfristig hier was ändert.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht nötig, um wieder eine vollkommene Meinungsfreiheit im Netz herzustellen?
Ja gut, zunächst mal muss man überlegen, eine Meinungsfreiheit ist nicht in jedem Land gleichwertig. Das in Amerika geht die sehr viel weiter als in Deutschland. In Deutschland gibt es Straftatbestände, die Meinungen explizit einschränken, zum Beispiel im 130 StGB. Aber das Wichtigste, was wir hier bräuchten, ist zunächst mal unabhängige Staatsanwaltschaften. Wir haben sehr, sehr viele Gummitatbestände im Strafrecht und die kann man immer so sich auslegen, wie man gerade möchte. Das ist was, das hat mit Recht wenig zu tun. Also wenn ein Herr Trittin Vergleiche macht mit dem Dritten Reich, dann ist es ganz offenkundig zulässig. Wenn das unsere Mandanten machen, ist es ganz offenkundig nicht zulässig. Und das ist halt was, da muss man als allererstes ran. Und was ganz wichtig ist, dass dieser 188 StGB wieder vor den Stand von 2021 kommt, also diese Politikerbeleidigung. Das hat ganz, ganz viele Verfahren nach sich gezogen. Man muss über den 130 StGB Volksverhetzung nachdenken. Aber vor allem brauchen wir wieder, oder was, wir hatten es ja noch nie. Wir brauchen Staatsanwaltschaften, die unabhängig sind. Und wir müssen auch überlegen, ob Richter zum Beispiel Parteipolitiker sein dürfen oder ob sie in einer Partei sein dürfen. Weil wir haben eine sehr, sehr starke Durchmischung. Wir haben sehr viele Parteibücher, gerade in der Justiz. Und das führt dazu, dass eigentlich eine unabhängige Justiz so nicht gegeben ist. Und auch die Wahlverfahren zum Beispiel zum Bundesverfassungsgericht, das am Ende ja über all diese Entscheidungen steht, muss dringend reformiert werden, weil wir haben diesbezüglich nur auf dem Papier einen unabhängigen Rechtsstaat.
Herr Heinz, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Deutschland.
Dankeschön.
Wie flüchtig Geschlechteridentitäten heutzutage sein können, zeigt eine neue Verordnung in den USA. Dort dürfen Fluggesellschaften für ihre Passagiere zukünftig tatsächlich nur noch die Geschlechter männlich oder weiblich eintragen. Es könnte also passieren, dass eine juristische Frau in Frankfurt am Main in den Flieger steigt und für die Dauer eines zweiwöchigen USA-Aufenthalts zum Mann wird. Bei der Rückkehr gilt sie dann wieder als Frau. Bei einem solchen Identitätenkarussell kann einem schon einmal schwindelig werden. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.